Achter, das Fahrradmagazin im Freien Radio für Stuttgart. Zu hören jeden dritten Donnerstag im Monat von 22 bis 23 Uhr. Auf UKW, der 99,2 oder im Internet freies-radio.de. Willkommen zur Juni-Ausgabe der Fahrradsendung Achter. Wir starten mit einem Interview von Thomas Albrecht mit Evelyn Sindermann über das Radbündnis Filder.
So, am Telefon habe ich jetzt Evelyn Sindermann vom Radbündnis Filder. Hallo Evelyn.
Hallo Thomas, ich grüße dich.
Evelyn, erklär uns doch erstmal, was das Radbündnis Filder überhaupt ist.
Das Radbündnis Filder ist ein ganz neu entstandenes Radbündnis. Und zwar sind da beteiligt Experten, Radfahrexperten von zum Beispiel ADFC Leinfelden-Echterdingen, Stuttgart, Ostfildern und aus den ganzen Filderbereichen, aber auch zum Beispiel die Radbeauftragten von den Städten, aber auch interessierte Bürger aus den Bereichen. Also das ist ein Bündnis gegründet aus der Not heraus, dass wir verschiedene Bündnisse und Organisationen haben, die sich jeweils an den Gemarkungsgrenzen dann treffen, aber nicht über die Gemarkungsgrenzen hinaus denken. Und da haben diese ganzen Experten und Bürger und Vertreterinnen gesagt, okay, wir brauchen ein großes Ganzes. Und daraus wurde das Radbündnis Filder.
Ja, das klingt ja richtig groß. Ja, die Filtern teilen sich ja auf mehrere Landkreise. Leinfelden-Echterdingen hast du genannt, das zählt aber auch zum Landkreis Esslingen.
Ja.
Seid ihr aber auch mit dem Landkreis Stuttgart, sind da auch Leute dabei?
Ja, genau, da ist also die Radfahrbeauftragte von Stuttgart ist dabei, dann ist aber auch von unserem Bezirksamt in Plieningen-Birkach ist auch die stellvertretende Bezirksvorsteherin ist dabei, die uns dann begleitet. Wir sind ja ursprünglich geboren aus einer bürgerlichen Initiative, die sich 70599 lebenswert nachhaltige Mobilität genannt hat. Und über eine Problematik eines Radweges zwischen Plieningen und Echterdingen, der einfach mal kurz aufgrund einer Baustelle gekappt worden ist, bekam ich Kontakt mit der ADFC-Vorsitzenden von Leinfelden-Echterdingen. Und dann haben wir festgestellt, wir haben ein Problem über die Grenzen hinaus. Und wir haben uns Mitstreiter gesucht, es wuchs und wuchs. Und wir haben festgestellt, also 70599 ist eher lokal, heißt Plieningen und Birkach. Wir brauchen einen anderen Namen für unsere ganzen Mitstreiter und Experten. Und dann haben wir gemeinschaftlich beschlossen, das Radbündnis Filder, das ist unser neuer Name.
Also dieses 70599 ist ja sozusagen mit der Postleitzahl synonym eben für Plieningen und Birkach.
Genau.
So, und jetzt, also so wie ich das in Erinnerung habe, haben wir ja eigentlich auf den Filtern eine relativ ordentliche Ausweisung von Strecken mit einer entsprechenden Wegweisung? Oder ist das nicht so? Du lächelst schon.
Ja, je nachdem, wo man jetzt gerade ist. Wir haben im Esslinger Bereich so ist die Ausweisung ganz gut, im Stuttgarter Bereich ist sie weniger gut. Es ist immer unterschiedlich, es wird unterschiedlich gehandhabt. Und es gibt zum Beispiel so ganz schöne Sachen, wie zum Beispiel den Flughafentunnel. Da geht die Hauptradroute 3 durch. Und da endet dann die Freude mit dem Radweg. Weil wer den Flughafentunnel schon mal durchfahren hat, der weiß, das ist einfach ein Nadelöhr. Das ist noch schlimmer als ein Nadelöhr.
Und Hauptradroute 3 geht von wo nach wo?
Das muss jetzt gerade passen, wo die genau, die geht durch Plieningen und Birkach durch. Ich glaube, die kommt unten von der Stadt hoch, geht durch Birkach, dann durch Plieningen durch und dann sollte sie eigentlich durch den Tunnel führen.
Mhm. Da will man nicht unbedingt fahren. Ich habe in Erinnerung, dass sich da die Fußgänger und die Radfahrer einen Seitenteil teilen, der eigentlich für beide nicht ausreicht oder jedenfalls für beide zusammen nicht oder auch für Gegenverkehr nicht. So ist das also, doch, oder?
Das ist so eng, dass ich quasi nur eine Fahrradlenkerbreite habe. Und da kommst du selbst als Fußgänger nicht mehr als am Fahrradfahrer vorbei. Das ist also wirklich so, dass ich durch den Tunnel navigieren muss, dass ich nicht rechts und links anstoße. Also das ist Einbahnstraße. Da kommst du nicht überhaupt nicht aneinander vorbei. Und wenn zwei Fahrradfahrer begegnen, dann muss einer den Rückwärtsgang einlegen. Das kriegt man nicht hin.
Okay. Das ist sicher ein Problem, was ihr jetzt nicht bei einer der ersten Sitzungen gelöst habt. Soweit ich weiß, ist das immer noch nicht gelöst. Das dauert, glaube ich, noch eine Weile.
Ja.
Und was sind denn so die anderen Hotspots, die ihr da auf den Feldern habt?
Also, Beispiel, wir hatten gerade eine Sitzung, da ging es um gemeinsame Standards. Wir haben ja auch, Filder ist ja so auch ein sehr ländlich geprägter Bereich und wir haben auch viele Fahrradwege auf Feldwegen. Und da zum Beispiel, wenn die Bauern mit ihren Traktoren drüber fahren, dann sind die Radwege verschmutzt oder wenn dann die Pferdebesitzer da drüber hoppeln, dann werden die Fahrradwege auch verschmutzt. Und in der Gemarkung, zum Beispiel in Leinfelden-Echterdingen, da hat man schon eine Lösung, dass man dann regelmäßiger putzt. Und wenn man dann auch über die Gemarkung in Richtung Stuttgart kommt, zum Beispiel nach Möhringen fährt oder auch nach Plieningen, dann sind die Radwege nicht gereinigt. Und da versuchen wir, gemeinsame Standards hinzukriegen, dass wir alle Radwege sommers wie winters auch gereinigt bekommen. Und da saßen wir jetzt gerade zusammen, wie wir das jetzt hinbekommen.
Heißt das, das ist eine richtig große Runde, die ihr da zusammen habt? Wie viele
ja.
Leute sind es dann, wenn ihr da tagt? Das klingt ja nach richtig viel.
Ja, also insgesamt sind es ca. 25 Personen. Die können nicht alle miteinander tagen, sondern wir haben uns in Untergruppen aufgeteilt. Und die Untergruppe Standards, das sind dann 7 oder 8 Personen. Jetzt waren wir so 7 Personen. Und die Gruppen haben sich aufgeteilt und kümmern sich jetzt um unterschiedliche Themen. Und wir haben jetzt auch unterschiedliche Lieder zu den verschiedenen Themen. Das heißt, wir haben das auf unterschiedliche Köpfe verteilt, die Themen dann steuern. Also einer macht zum Beispiel Standards, der andere macht dann das Thema sicher durch den Flughafentunnel. Dann haben wir noch einen dritten, der hat eine App entwickelt, damit man die Gefahrenstellen beim Fahrradfahren aufzeigen kann. Das ist ein ganz pfiffiger junger Mann, der viel Kreativität reingesetzt hat. Da haben wir die erste Testphase schon hinter uns, da kommt die nächste Testphase. Dann haben wir ein Thema Radschnellwege. Das betrifft uns jetzt aber gerade nicht so ganz, die gehen jetzt im Moment nicht bei uns vorbei. Und so teilen wir das in unterschiedliche Sachen auf. Oder wir haben Aktionen laufen, zum Beispiel für die Einhaltung des Mindestabstands beim Überholen. Und so versuchen wir uns durch die ganzen Themen zu hangeln, die wir im Kickoff, der war letztes Jahr im Sommer, im Kickoff schon ausgemacht haben und gesagt haben, das sind alles unsere Probleme und die arbeiten wir dann in kleinen Gruppen ab. Und alle Vierteljahre treffen wir uns in der Gesamtgruppe und kommunizieren da aber eher ergebnisorientiert.
Das klingt ja alles wahnsinnig gut organisiert. Also wenn ich wenn ich höre, dass ihr eigentlich erst ungefähr ein Jahr alt seid, dann klingt das so, wie wenn ihr da richtig Bewegung reingebracht habt. Vielleicht können wir nochmal zurückgehen zur Aktion. Also gibt es gerade eine Aktion, eine nächste Aktion, bei der man euch kennenlernen kann?
Ja, also das ist am 26. Juni haben wir eine Radnudelaktion. Da fahren wir in verschiedenen Runden auf den Feldern ja die kritischen Strecken ab mit so Schwimmnudeln auf dem Gepäckträger.
Genau.
Das sind so Poolnudeln. Und wir fahren bewusst diese Strecken ab, wo hier die Problematiken beim Überholen sind, wo Engstellen sind, wo wir miteinander im Verkehr auskommen müssen mit den anderen Verkehrsteilnehmern.
Habt ihr eigentlich eine Website, auf der man gucken kann, was ihr macht?
Soweit sind wir noch nicht, aber wir haben eine Untergruppe, wer hätte es geahnt, die sich nämlich genau mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit jetzt beschäftigt und wir wollen jetzt auch eine Webseite aufmachen. Da hat uns auch Corona ein bisschen gebremst, muss man tatsächlich sagen. Wir mussten jetzt zwar viel online machen, aber alles haben wir nicht geschafft. Und wir wollen auch wirklich in die Webseite gehen. Wir wollen auch gucken, wie können wir uns vermarkten, wie können wir auch neue Mitstreiter kriegen und wie kriegen wir vielleicht einen Flyer oder wie kriegen wir vielleicht so eine irgendwelche Kurzposts für irgendwelche Sachen. Da sind wir jetzt dran, der Workshop läuft nächste Woche.
Okay, ich meine, was wir jetzt machen und was hinterher über den Sender läuft, das ist ja auch eine Öffentlichkeitsarbeit. Es
Ja.
ist eigentlich nur die Frage, wie man euch erreicht, das Radbündnis Filder. Gibt es eine Mailadresse, gibt es eine Telefonnummer oder wo, wie kann man euch kontaktieren?
Ja, also bisher geht's nur geht alles über mich, über meine persönliche Mailadresse und über meine Telefonnummer.
Wenn man dich jetzt finden will, dann ist es wahrscheinlich das Beste, du sagst jetzt deine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann, oder auch deine Telefonnummer.
Meine E-Mail-Adresse ist sindermann.evelin@gmail.com. Und die Telefonnummer 0711 504 64 404.
Super, mach doch gleich nochmal, falls sich jemand jetzt den Stift geholt hat. Die
Genau.
Telefonnummer.
Die Telefonnummer ist die 0711 504 64 404. Und wir
Okay.
freuen uns über jegliche Mitstreiter, die dann gerne bei uns mitmachen.
Ja, Evelyn, ich sage jetzt einfach Dankeschön für das Interview und wir hören uns wieder.
Ja, Thomas, wünsche dir auch noch einen schönen Tag und frohes Radeln, ne? Bis denn.
Danke ebenfalls. Tschüss.
Tschüss.
Im folgenden Beitrag möchte ich euch die Ergebnisse der Mitmachaktion Besser Radfahren des SWR und des Klimabündnisses vorstellen. Bei dieser Aktion wurden die Rückmeldungen von über 10.000 Radfahrenden von Verkehrsexperten der Hochschule Karlsruhe ausgewertet. Was Radfahrende laut der Erhebung am meisten stresst, sind Autos, die mit zu geringem Abstand überholen. Die zweithäufigst genannte Unfall- und Konfliktursache ist demnach die Beschaffenheit des Radwegs bzw. der Straße. Als dritter Punkt wurde enges Begegnen genannt, also wenn mit zu geringem Abstand in Gegenrichtung vorbeigefahren wird. Der vierthäufigste Gefahrenpunkt sind Hindernisse auf der Fahrbahn, gefolgt von Doring-Unfällen durch parkende Fahrzeuge. Vergleicht man die Ergebnisse der Besser-Radfahren-Aktion mit der Unfallforschung, wird schnell deutlich, wo die eigentlichen Gefahren für Fahrradfahrende liegen. Laut der Unfallstatistik sind keineswegs enge Überholmanöver die häufigste Unfallursache, sondern Verkehrssituationen beim Einbiegen und Kreuzen der Fahrbahn sowie beim Abbiegen. Ein weiterer Punkt, der von Radfahrenden sehr häufig genannt wurde, ist die inkonsistente Führung von Radwegen. Manchmal fehlen sie oder sie sind in mangelhaftem Zustand. Radwege abseits der Fahrbahn sowie Wege, auf denen nur selten andere Verkehrsteilnehmer anzutreffen sind, wie zum Beispiel land- und forstwirtschaftliche Wege, werden von den Teilnehmerinnen der Studie als sicherer eingestuft als Radwege auf Schutzstreifen oder Radfahrstreifen. Die ganze Studie zum Nachlesen findet ihr auf swr.de/radfahren.
Bei meinem nächsten Interview habe ich am Telefon Franziska Köppe. Franziska ist Teil des OBS-Projekts. Franziska, erzähl am besten mal selber, was das ist.
OBS ist die Abkürzung für Open Bike Sensor und wir sind ein Open Citizen Science Projekt, das sich über ja, den Zweirad gefunden hat. Zweirad aus Stuttgart, den kennt ihr hoffentlich alle, das alternative Fahrradforum. Und wir wollen die gefühlte und die objektive Sicherheit im Straßenverkehr, vor allen Dingen für Radfahrende, verbessern.
Ihr habt also diesen Open Bike Sensor. Ich habe ja in der letzten Sendung einen Beitrag gemacht, wo ich und Joachim in Esslingen ein paar Runden gefahren sind mit dem Open Bike Sensor, also ein Abstandssensor am Rad. Und wir kennen uns ja von den Entrepreneuren, also von den
Entrepreneur for Future.
ganz genau, vielen Dank. So, und da hast du mir eben geholfen, diesen Sensor zu besorgen. Vielleicht kannst du einfach mal so einen Überblick geben, wie groß ist diese Gruppe, in der ihr da zusammenarbeitet? Was habt ihr vor?
Das ist schwer zu beantworten, weil der Open Bike Sensor ist ein offenes Projekt, was erstmal allen zugänglich ist. Von daher gibt es eine große Dunkelziffer. Das, was mir bekannt ist, ist, dass wir ungefähr so ein Kern sind, 15 bis 20 Leute sind, die sehr intensiv am Projekt mitarbeiten. Und wir sind allein im letzten halben Jahr ungefähr um die Hälfte gewachsen in diesem engen Kreis. Und wenn ich jetzt ein bisschen weiter gucke, wer ist denn einmal im Monat bei uns beispielsweise im Slack und arbeitet damit, dann sind das schon 150 Menschen, die da, wie gesagt, einmal im Monat schon dabei sind. Und wenn ich jetzt den ganz großen Kreis sehe, also die sich zumindest einmal angemeldet haben beim Slack, dann liegen wir mittlerweile über 650 Menschen. Und das Schöne ist, dass wir eine sich selbst organisierende Community sind und das auch stärken wollen.
Und ihr alle, bis zu 600 Leute, ihr arbeitet an diesem Abstandssensor fürs Fahrrad?
Es ist ja mehr als nur den Namensgeber, den Sensor. Wir sind ein Open Citizen Science Projekt, das heißt übersetzt eben ein zivilgesellschaftliches Forschungsprojekt. Unser Ziel ist, die Sicherheit im Straßenverkehr auszumessen. Und zwar, du hattest das ja letzte Woche erklärt, das ist ein kleines Gerät am Fahrrad, was den Abstand einmal nach links, also in Richtung Hauptverkehr, und einmal nach rechts, den ruhenden Verkehr, misst. Und das, was wir wissen wollen, ist, wie sich der Autofahrer dem Fahrradfahrer gegenüber verhält und welche Rolle dabei spielt, ob der Fahrradfahrer in der Mitte von der Fahrspur fährt beispielsweise oder ist sehr stark am Rand.
Okay, und also ich habe das ja dann so gemacht mit eurer Anleitung, dass ich die Daten, die ich eingefangen habe, dann auf eine Plattform hochgeladen habe. Vielleicht kannst du das auch mal noch erklären.
Also das Ziel ist, dass die Daten, die von allen Fahrenden gemessen werden, dann wiederum als Open Data zur Verfügung steht, weil unser Ziel ist, dass jeder, der mit den Ergebnissen dann arbeiten will, etwas daraus ziehen kann. Und wir achten natürlich auf Datenschutz, aber unser Ziel ist, allgemeine Daten und nicht persönliche Daten zu sammeln. Das heißt, ein Wunsch, der oft an uns herangetragen wird, ist, dass kann ich dann den Autofahrer anzeigen, der mich zu eng überholt hat? Das sagen wir ganz klar, nein, und das wollen wir auch nicht. Wir wollen aber die Stellen, wo regelmäßig die Fahrradfahrenden zu eng überholt werden, anzeigen können. Das soll eine sogenannte Heatmap sein, die halt, also Hitze, das sind so wie Hitzeflecken auf der Karte dann eine Stadt, dass dann über ganz viele Messungen eben auch nachgewiesen werden kann. Wir haben vorhin gesagt, wissenschaftlich nachgewiesen kann, also Signifikanz spielt dann eine Rolle, um dann zu sagen, hier, liebe Stadt, da an der Stelle ist es immer zu eng, dass die Fahrradfahrenden überholt werden. Das ist nicht ein Problem des Fahrradfahrenden, sondern das ist ein Infrastrukturproblem. Bitte löst das. Und im besten Fall schaffen wir es eben da auch ein Monitoring hinzubekommen, dass wenn eine Maßnahme gemacht wurde, das dann auch umgesetzt wird. Und wir gucken, hat die Maßnahme was gebracht?
Also das heißt, ich jetzt gefahren bin und meine Daten hochgeladen habe, ich habe da ja dann meine Strecke gesehen. Aber das heißt, es gibt sowas wie eine Gesamtkarte, auf der alle Messungen eingetragen werden. Das ist das, was du mit Heatmap bezeichnet hast, oder?
Genau, also wir arbeiten gerade am Portal, das das ermöglicht, dass wir eben alle Daten, die von den Nutzerinnen des Open Bike Sensors auf freiwilliger Basis dem Projekt zur Verfügung gestellt werden, die entpersonalisiert sind, wie gesagt, dass wir die dann wiederum für wissenschaftliche Auswertungen nutzen können.
Ja, das hat mich auch sehr beeindruckt, als ich da meine Daten hochgeladen habe, dass ich in dem Sensor die Möglichkeit hatte, eben meinen Wohnort oder auch meinen Zielort quasi von der Datenerfassung auszunehmen, dass ihr das vorgesehen habt, sodass da meine Privatheit gesichert ist. Jetzt habt ihr aber unter dem Aspekt der freien Daten, das ist ja ein Anliegen von euch, ist das denn eine Forderung, die ihr damit irgendwie in die Gesellschaft trägt oder an die Verwaltung tragt? Oder wie muss man das verstehen mit den offenen Daten?
Also die Gruppe, die jetzt in dem Projekt mitarbeiten, wir wollen vor allen Dingen dezentrale, föderale Instanzen dieser Portale haben. Also jeder, der sich an dem Projekt beteiligt, kann seine eigene sein eigenes Portal aufbauen. Also nehmen wir an, du bist eine Familie, wo du eben mit den Kindern arbeiten willst. Wie hast du Angst auf der Straße? Was können wir denn verbessern, auch in deinem Fahrverhalten vielleicht, dass du nicht mehr so eng überholt wirst? Und die Familie kann so ein kleines Forschungsprojekt aufsetzen, haben ihre Daten geschützt in ihrem Portal und können dann selbst noch entscheiden, wie viel dieser Daten sie dann auch an die Community stiften. Und genauso kann das eine große Firma sein, die sagt, alle Mitarbeiter, wir wollen unsere unsere Arbeitswege verbessern. Wir wollen Routen empfehlen, wo Mitarbeiter eben sicher zur Arbeit kommen und wieder zurück. Und man könnte jetzt auch eine Schulklasse nehmen, die halt ein Jugendforschprojekt macht und sagt, wir wollen das für uns als Schule. Und diese Daten wiederum bündeln wir in einem föderalen System, dass die halt insgesamt eben auch auf unsere offene Karte kommen, wo wir dann auch Daten anbieten wollen für andere wissenschaftliche Auswertungen.
Aber das finde ich ja jetzt sehr interessant. Also du sagst, man könnte praktisch aufgrund von der Datenerfassung überlegen, was man selber tun kann, um für sich oder seine Familie das Radfahren sicher zu machen. Kannst du das nochmal erklären? Also ja, was hat also man denn für Möglichkeiten, praktisch den Abstand, den Überholabstand zu vergrößern quasi?
Also ich selbst habe das vom ADFC gelernt, dass es eben, also es gibt, ja leider waren das die Nazis, die das eingeführt haben, ein Rechtsfahrgebot. Das ist aber im Straßenverkehr, so wie wir es heute haben, mit der Infrastruktur, die wir heute haben, lebensgefährlich, weil nämlich dann die Autos sich an dir in derselben Fahrspur vorbeischlingeln. Wohingegen, wenn du in der Mitte der Fahrspur fährst, vermeidest du einmal diese Doring-Zone. Also als Radfahrender, Radfahrerin sollte man mindestens eher ein bisschen mehr Abstand nach rechts zu den parkenden Autos halten, damit eben eine geöffnete Tür für dich nicht zur Gefahrenquelle wird. Und gleichzeitig stellst du damit eben sicher, dass dich Autofahrende, die mindestens einen Abstand von 1,50 Meter innerorts und über 2 Meter außerorts einhalten müssen, das auch wirklich tun. Also sprich, die Fahrspur wechseln für dich. Und das kannst du eben positiv beeinflussen, wenn du in der Mitte eine Fahrspur fährst.
Gibt es noch weitere Tricks?
Sagen wir mal so, ich hoffe sehr, dass das Open Bike Sensor uns da noch das eine oder andere aufschlüsselt. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel, wie du abbiegst, noch eine Rolle spielen kann, wie du selbst, also vielleicht auch die Geschwindigkeit. Also wir haben einen Heavy-Tester vom Open Bike Sensor, der sagt, Mensch, ich werde nie zu eng überholt. Ich will doch mal den Test aufs Exempel. Und wir hoffen halt, durch solche Auswertungen eben auch rauszufinden, was macht er denn anders? Ne? Wo verhält er sich vielleicht auch anders? Fährt er anders auf Kreuzungen zu? Oder fährt er enger um die Kreuzungen? Oder wie auch immer. Also das versuchen wir eben rauszufinden. Aber es geht uns eben auch darum, also mein Traum ist irgendwann sowas wie eine Heatmap zu haben, dass du eben sagst, wenn ich eine Viertelstunde später fahre und den Berufsverkehr mal ohne mich fahren lasse und dann eben erst um, keine Ahnung, eine Viertelstunde später zur Arbeit fahre, dass ich dann viel entspannter fahre oder dass diese Routen, die wir Hauptfahrradfahrer, ne, die jeden Tag draußen sind, die wir in- und auswendig kennen, dass die auch anderen Fahrenden bekannt sind, ne, dass wir viele grüne Routen auch sammeln, wo wir halt wissen, hey, da wirst du nicht so eng überholt, nimm doch die Route.
Also was ich noch...
Vielleicht einen Radroutenplaner hast, wo eben klar ist, hey, wenn ich eine entspanntere Route oder riskiere ich es.
Also ich... Also wenn ich mal aus der Küche plaudern darf, was nicht so fundiert ist, es gab vor einigen Jahren mal eine Studie, die auch ein bisschen Abstände nachgemessen hat und die dann eben festgestellt hat, dass Leute, die beim Fahrradfahren wackeln, dass die mit größerem Abstand überholt werden. Also von daher kann ich nur den Rat geben, dass man, wenn man das Gefühl hat, dass, ist das nicht richtig? Also wenn man das Gefühl hat, dass man sehr eng überholt wird oder dass die Straße sowieso sehr kritisch ist, dass man quasi den unsichereren Fahrer oder Fahrerin mimt, nicht?
Also ich wäre vorsichtig mit solchen Sachen, weil das, also grundsätzlich geht es uns darum, wir wollen eigentlich auch ein Signal an die Stadtplanung aussenden. Es kann nicht sein, dass Infrastruktur nur für die sicheren Fahrer überhaupt sicher ist, sondern eigentlich muss es ja für Kinder, für alte Menschen so sicher sein, dass die Spaß dran haben, Fahrrad zu fahren. Dann ist Infrastruktur gut. Und wir wollen da auch so ein bisschen die Dringlichkeit herausarbeiten. Und dass die Resonanz auf unser Projekt zeigt uns eigentlich auch, dass da ein riesen Bedarf dafür ist. Und es gibt Stimmen bei uns im Projekt, die sagen, wir wollen uns eigentlich überflüssig machen. Ne? Wir wollen, dass es irgendwann den Open Bike Sensor in 10 Jahren nicht mehr braucht, weil wir dann eine Infrastruktur haben wie vielleicht in Kopenhagen oder so. Oder in Paris oder in Barcelona. Und insofern, ich wünsche mir eigentlich, dass einerseits die Menschen selbst, also ich hatte es ja vorhin mit der Familie erklärt oder mit einer Schulklasse oder mit einem Arbeitgeber, der sagt, lasst uns mal die Radrouten rund um den Betrieb klären. Also das würde ich mir wünschen, wenn es da einfach ein Tool ist, also unser Gerät. Aber wir sind ja auch, du hattest vorhin wichtig darauf hingewiesen, wir sind ein Projekt und wir wollen dieses Wissen, was wir uns rund um den Open Bike Sensor erarbeiten, eben auch öffentlich machen. Also auch das ist Open Innovation, Open Knowledge.
Vielleicht können wir jetzt einfach zum Schluss mal noch überlegen, wohin geht's denn eigentlich? Wie viele Open Bike Sensoren sind denn in Stuttgart unterwegs und was wäre euer Ziel, wie viel unterwegs sein sollen?
Also in Stuttgart weiß ich gar nicht, wie viele jetzt unterwegs sind, weil wir einmal das Forschungsprojekt haben von Cape Reviso, was gerade läuft und die haben in Summe, jetzt hoffe ich, sage nicht die falsche Zahl, aber das müssten mindestens so um die 50 Sensoren sein, die allein dieses Forschungsprojekt haben. Also wir haben das so ein Meilensteinprojekt mal festgelegt, 1000 Geräte, was wir hinbekommen wollen. Und da ist noch einiges zu tun, also sowohl an der Technik, an der Software. Ich habe vorhin das Portal angesprochen, oder du hattest das Portal angesprochen. Wir wollen das Portal, was jetzt bei der Hochschule für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart ist, wollen das loslösen. Wir sind mittlerweile auch da so ein bisschen flügge geworden, bauen da eben diese dezentrale Struktur für die Instanzen des Portals auf.
Das ist alles total spannend. Aber vielleicht kannst du das einfach nochmal sagen. Also wo sieht man die Daten von eurem Projekt? Wie kann man sich vielleicht auch einklinken, wenn man selber Interesse hat, aktiv zu werden?
Also wer ein bisschen tagesaktuell mitbekommen will, was bei uns läuft, könnte unseren Twitter-Kanal folgen. Der ist ja frei zugänglich. Das ist twitter.com/openbikesensor, also in einem Wort geschrieben. Oder auf unsere Internetseite gehen, openbikesensor.com. Dort findet man nicht nur den Zugang zu GitHub, sondern eben auch kann dort mitgestalten und sich da einbringen. Und wer aber sagt, ach, ist so dieses Gebastel ist gar nicht meins, aber ich hätte Lust, eben dieses Projekt in meiner Community aufzubauen. Also wir brauchen genauso Leute, die organisieren können, die Termine machen, die eine Sammelbestellung vielleicht aufsetzen. Die Hilfen kriegt man alles bei uns. Aber es braucht ja immer auch Leute, die das dann vorantreiben, die dranbleiben auch an den Projekten. Vielleicht braucht es auch so Menschen in den Gemeinden, die sagen, ich trage das in den Gemeinderat. Ne? Ich kümmere mich dann darum, dass da mit den Daten, die wir dann gesammelt haben, auch was passiert. Bis hin halt, dass wir jetzt uns mit der Open Source-Lizenz, die wir unseren Produkten gegeben haben, eben auch für die kommerzielle Nutzung geöffnet haben. Und also eben mit dem Ziel, eben 1000 Geräte zu machen, da auch bereit sind. Und wer dann wirklich mit uns, also kennenlernen will, mitreden will, mit dabei sein will, dem empfehle ich zwei Sachen noch. Einmal haben wir montags 19:30 regelmäßig unser Treffen, wo man uns kennenlernen kann, ein bisschen gucken kann, was ist denn in der Woche gerade los. Und letztendlich unseren Slack. Und das ist die direkteste Kommunikation mit dem Team. Ich sage jetzt mal sogar schon europaweit.
Ganz herzlichen Dank für das Interview. Also ich schätze mal, dass wir vom Open Bike Sensor noch einiges hören werden. Also vielen Dank.
Sehr gerne. Hat mich gefreut, da zu sein.
Tschüss.
Danke für die Einladung, Thomas. Ciao.
Das war schon wieder für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Verantwortlich für die Sendung war Petzky, Thomas und Konstanze. Unsere nächste Sendung, Achter, findet in 4 Wochen am 15. Juli wieder um 22 Uhr statt. Wir hoffen, dass ihr wieder dabei seid.